göttliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder. Aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Auge schaut, was Gott gebaut, zu seinen Ehren und zu lehren, wie sein Vermögen.
Schön, euch zu sehen. Also das, was man halt von euch sieht. In der kommenden Woche, also am Dienstag, fangen wir morgen an, Bläser. Und Dienstag morgens Gebetskreis, abends Bibelstunde. Kollekte findet ihr in den Korb am Ausgang. Und hinten liegt dann auch das neue Gemeindeblättchen, auch diesen Monat in etwas abgespeckter Form, weil man die ganzen Pläne, das macht alles keinen Sinn, da jetzt groß Pläne reinzuschmeißen, nur um sie in zwei Wochen dann sagen, Edge gilt alles nicht. Wir werden es dann jeweils bekannt geben und läuft. Wichtig ist, nächste Woche wird es wieder Kinderstunde geben, da haben wir jemanden, der sie hält. Dann hatten wir Geburtstag, und zwar eine ganze Anzahl, die Antje Kolbach, der Willi Huth, der Jürgen Bernsts, die Karin Müller, die Christel Blaurock und der Lukas Bube. Von dieser Stelle aus wünschen wir allen Gottes Segen, viel Kraft, Freude für das neue Lebensjahr und vor allem Bewahrung. Und jetzt wollen wir diesen Gottesdienst zusammen feiern. Zusammen feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater im Himmel, danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns begegnen willst heute an diesem Morgen. Hilf uns, uns frei zu machen von allem, was uns beschäftigt, was uns umtreibt. Lass uns alle Freude, alle Angst, alle Not, die wir mit uns tragen, an Gott abgeben. Dass er unsere Herzen öffnen kann. Und Jesus, öffne du unsere Herzen, öffne du unseren Sinn und mach unsere Seele weit, dass wir offen sind für dein Reden und dein Handeln. Amen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche. Und letzte Woche habe ich über den Vers gepredigt. Und da habe ich darüber gesprochen, über das körperliche seelisch-psychische und über Sünde. Was ich nicht angesprochen habe, war, es gibt noch ganz andere Lasten, zum Beispiel finanzielle. Auch eine total unangenehme Geschichte, darüber zu reden, wenn es da klemmt, das jemandem anderen zu sagen, das geht doch kein was an. Der Punkt ist aber, wenn man von einer Notlage weiß, von jemandem, dann kann man darauf reagieren. Und ich fand es gerade ganz spannend, wo wir die Diskussion hatten im Vorstand, die Gemeindefreizeit, die haben wir abgesagt, weil wir hätten ja nicht machen dürfen über Himmelfahrt. Jetzt, was machst du? Da ist ein Haus, die leben von der Hand in den Mund und haben einen Verdienstausfall. Ich habe gesagt, gut, dann müssen wir denen was zukommen lassen. Ja, oder wir haben die Not gesehen bei dem Zirkus und sind auf die zugegangen und gab es einige Initiativen aus und um die Gemeinde, um die Leute zu unterstützen. Und es gibt eine Not. Und es ist wichtig, wenn wir darum wissen und darauf reagieren. Ich habe gestern auf der Zugfahrt kurz online ins Handelsblatt reingeschaut. Eine der gerade gängigen Schlagzeilen: Tourismusbranche vor großen Umsatzeinbrüchen. Dann habe ich gedacht, ja, das hören wir ja ständig. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Und trotzdem ist es natürlich die Wahrheit. Und es wird viele Verluste geben. Es wird viele geben, die überleben es auch nicht. Also finanziell. Ich denke mir dann aber immer gerade, was ist eigentlich die Alternative? Würden wir lieber lesen, 100.000 erkrankt, täglich sterben 1.000 Menschen an Corona? Wäre das die bessere Schlagzeile? Oder wägen wir ab? Ja, wie viele können wir opfern, damit das System wieder funktioniert? Ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass alles so schreit, ja, alles zurück zur Normalität. Es kann sein. Und ich nehme stark an, dass wenn es noch eine Weile so weitergeht, dass dann die Liebe, die wir anderen Menschen zeigen, sich auch im offenen Geldbeutel zeigt. Weil viele in Not geraten. Dann bekommt das Wort, ein jeder trage die Last des anderen in und außerhalb der Gemeinde, vielleicht ganz neue Dimensionen. Es bringt uns auf ganz neue Wege. Herr Jesus Christus, du bist Liebe. Lass du uns in der Liebe wachsen. Liebe in den Häusern, in den Familien, unter Freunden. Liebe zu Kranken, zu Trauernden, zu Menschen in Not, zu Gedemütigten und welche, die in der Verfolgung sind, leben. Liebe zu deiner Schöpfung. Wachse mit deiner Liebe in uns und in dieser Welt. Amen. Liebe ohne Ende.
Deine Liebe lässt mich ich ahne, was mir fällt zu meinem Glück. Aus den eingefahrenen Bahnen will ich fort zu dir zurück. Dir verschreibe ich mein Leben, dir bekenne ich meine Schuld. Du machst krumme Wege eben, voll Erbarmen und Geduld. Deine Liebe will gestalten, unverbindet Herz und Hand, gilt den Jungen wie den Alten. Wer ihr folgt, baut nicht auf Sand. Herr, zu dir will ich mich halten, deinen Plan will ich erfüllen. Tod mein Inneres zu erkalten, mich in deine Liebe hüllen.
Hast du eine Leidenschaft? Hast du etwas, wofür dein Herz brennt? Ich weiß gar nicht, ob das noch modern ist. Zu meiner Jugend war eine große Leidenschaft von Jungs und Männern Sammeln von Briefmarken. Ja? Und was war die größte Briefmarke, die man bekommen konnte, die keiner von euch je hatte? Die blaue Mauritius, genau. Ja? Heinz Erhardt hat sie sogar besungen und gedichtet drüber, vielleicht andere auch. Andere haben Münzen gesammelt oder antike Möbel, Plüschtüre oder sonst irgendwas. Oder hat jemand Leidenschaft im Sport? Ich hatte einen Klassenkameraden, der war schon in der 5. Klasse überzeugt, er will Triathlet werden. Und zwar richtig. Und er hat alles dafür getan, hat es dann auch irgendwann mal geschafft, Europameister zu werden. Und ich weiß noch, was der in der 6. Klasse auf sich genommen hat, um dieses Ziel zu erreichen. Da musst du eine Menge opfern, um sowas eine Menge reinlegen. In meiner Zeit, wo ich mit Oberhof zu tun hatte, wo das Biathlonzentrum ist, hatte ich viele Jugendliche in der Jugend, die wurden ausgesiebt. Weil im Leistungssport, da wird nicht unbedingt derjenige kommt groß raus, der die größten Talente hat, sondern der die meiste Leidenschaft reinlegt und am meisten investiert. Talent gehört eigentlich dazu. Wenn du talentfrei bist, dann kriegst du nie was hin. Aber das Talent und die Leidenschaft, die müssen zusammenkommen, sonst wird es nichts. Und dann haben wir eigentlich hier unsere Fußballfans, ja, bis für Eintracht Frankfurt. Und wenn du von so einem Verein begeistert bist, dann versäumst du die Sportschau am Samstag nicht. Ja, und du gehst vielleicht ab und zu ins Stadion. Wenn du aber eine Leidenschaft hast für diesen Verein, dann gehst du ohne Fanschal nicht aus dem Haus. Ja? Dann gehst du zu jedem Spiel, egal ob auswärts oder nicht. Dann wird Urlaub genommen, wenn eben die Eintracht Frankfurt in Barcelona spielt. Und dann wird da hingefahren. Bei der letzten WM in Brasilien haben sie gesagt, dass bei manchen die Fußballleidenschaft so weit geht, die lassen lieber die Familie hungern und kaufen sich ein Ticket für was weiß ich wie viel Geld, um ins Stadion zu kommen. Das ist Leidenschaft. Leidenschaft, das ist die große Schwester von Begeisterung. Ja, und ich hoffe, ja, wir lieben unsere Partner. Zum Beispiel leidenschaftlich. Ja, wie war denn das, als wir verliebt waren? Am Anfang. Ja, was hat man alles getan, um diese Frau oder diesen Mann zu bekommen? Ja, du hast als Mann, bist du freiwillig zum Abwasch gegangen? Als Frau vielleicht freiwillig zum Fußball, obwohl dich das gar nicht interessiert? Das sind Klischees, klar. Das Lexikon beschreibt Leidenschaft als das intensive Verfolgen eines Ziels. Wenn du leidenschaftlich bist für etwas, dann tust du alles, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte euch heute Morgen mit reinnehmen in eine Geschichte voller Leidenschaft. Elia ist ein Prophet Gottes. Und er tritt ganz mutig vor den König Ahab und sagt, hey Freund, weil du von Gott abgefallen bist, weil du die Baalspriester und den Baal verehrt hast und so weiter, wird es in Israel nicht mehr regnen, bis ich es sage. Es ist nicht so richtig klar, wie lange das geht, steht übers Jahr oder über Jahre. Auf jeden Fall langer Zeitraum, dass eine richtige Hungersnot kam. Und das Ganze war ein gewagtes Spiel für den Elia. Weil es war schon zu der Zeit so, als Prophet hattest du manchmal ein sehr verkürztes Leben. 100 haben überlebt, berichtet uns die Bibel, alle anderen wurden verfolgt und getötet. Und deswegen muss der Elia verschwinden. Und Gott selbst schickt ihn weg, sagt, nachdem er die Botschaft ausgerichtet hat, sagt Elia zu ihm, Elia, mach dich auf den Weg, geh da zu dem Bach Krit, ich werde dich versorgen. Und der Elia, der taucht erst wieder auf, der verschwindet, für Ahab sichtbar und für die Öffentlichkeit sichtbar, taucht er erst wieder auf bei dieser Geschichte auf dem Karmel, als es darum geht, welcher Gott ist der wahre Gott, Baal oder Jahwe. Dazwischen verschwindet er in der Versenkung. Und dort fordert er den Ahab und die Baalspriester heraus. Und wenn man die Geschichte liest, dann lässt, nachdem das Gottesurteil gesprochen ist, dann lässt Elia sich von seiner Leidenschaft hinreißen und die Bevölkerung machen sich über diese Baalspriester her. Es gibt keinen Hinweis in dem Text, dass es ein Auftrag Gottes war. Das muss man natürlich sagen, im Alten Testament ging es teilweise recht herzhaft zu. Und da wurde man wegen Götzendienst schon mal getötet. Und Sünde wurde auch eben im Volk ausgemerzt durch das Schwert. Von daher ist es nicht so außergewöhnlich. Und da gab es eben die Möglichkeit dann zur Umkehr nicht mehr, sondern dann war eben Schluss. Auf jeden Fall bringt diese Aktion auf dem Berg Karmel dem Elia eine Morddrohung ein. Und jetzt flieht er. Jetzt haut er ab. Der Elia, der tut etwas für Gott, der tut unheimlich viel für Gott, da hängt ganz, ganz viel drin. Man könnte auch über die Leidenschaft Elias hier reden. Und hier hat er was aus sich heraus getan und er erleidet Schiffbruch und macht sich aus dem Staub. Er will in die Wüste und das Einzige, was er eigentlich will, ist sterben. Ja, er hat die Nase so gestrichen voll, legt sich unter den Busch und sagt, das war's. Das ist die Kurzversion vom Leben Elias. Die Seite von seinem Erleben. Wenn man die Geschichte Elias liest im Buch der Könige, dann hat Elia eigentlich nur eine große Tat vollbracht. Und das ist Dürre ankündigen und die Dürre beenden und eben beweisen, dass Jahwe Gott ist. Alles, was dazwischen kommt und was sonst über Elia erzählt ist, ist eingebettet in diese Geschichte. Alles, was da passiert, tut Gott eigentlich nur, um den Elia am Leben und am Laufen zu halten und ihn zu motivieren, seinem Auftrag nachzugehen. Ich möchte euch aufzeigen heute Gottes Leidenschaft für Elia und Gottes Leidenschaft für uns. Gott tut alles, um Elia am Leben zu halten. Nach dieser ersten Prophetie schickt er ihn zum Bach Krit und sagt, hey, ich versorge dich durch Raben. Bis der Bach ausgetrocknet war, ging das. Und diese Geschichte, die ist so einmalig. Das gibt es sonst nirgendwo in der Bibel. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, ich weiß noch heute in meiner Kinderbibel, Anne de Vries, war so eine Zeichnung drin, da saß der Elia am Bach und dann die Raben daneben. Und die hatten alle so kleine Bröckchen. Ja, Brot und Fleisch, steht in der Bibel, haben sie ihm gebracht. Ich meine, es ist klar, wie füttert mich ein Rabe? Der bringt keine Lammkeule vorbei. Ja, der bringt Gulaschstückchen. Ja, und Brotstückchen. Das heißt, wie lange muss der Rabe fliegen oder die Raben fliegen, bis ich satt bin? Ja. Und Jesus sagt später dazu, ihr Freunde, warum sorgt ihr euch eigentlich über das, was ihr essen und trinken werdet. Ja, euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und als dieser Bach ausgetrocknet ist, da schickt Gott den Elia los und sagt, geh zu der und der Stadt, dort ist eine Witwe, die wird dich versorgen. Die Witwe ist ein bisschen erstaunt, als der Elia kommt und sagt, hey, Gott schickt mich zu dir, du sollst mich versorgen. Er sagt, ich habe noch eine Handvoll Mehl, ich habe noch einen Daumenbreit Öl im Krug, ich wollte mir gerade ein schönes Brot backen für mich und meinen Sohn und dann wollten wir uns hinlegen zum Sterben. So groß war die Not bereits. Und Gott tut auch hier ein Wunder. Ja, natürlich ist es super für die Frau, aber es geht um den Erhalt, den Elia im Spiel zu halten. Und Gott lässt das Mehl nicht ausgehen über Wochen, Monate und das Öl. Und die haben immer genug zu essen. Und der Elia darf sogar noch das Leben vom Sohn dieser Frau retten. Und so bringt Gott Elia durch diese Hungersnot. Die Liebe Gottes zu Elia, zu jedem Menschen dieser Welt, lässt sich mit einem Satz zusammenfassen. Ihr kennt ihn alle. Johannes 13, Vers 6. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, wäre Jesus für dich gestorben, um dir die Chance zu geben, wieder mit Gott in Kontakt wieder zu kommen, um wieder zu Gott kommen zu können. Gott liebt dich, liebt jeden Menschen so leidenschaftlich, dass er für dich, dass er für uns alles gibt. Und er ist nicht nur bereit dazu, so nach dem Motto, ich mache das, wenn es unbedingt nötig erscheint oder gar nicht anders geht, sondern er tut es wirklich. Und zwar schon bevor du überhaupt gezeugt wurdest. Zu Jeremia, als der so nicht so richtig aus dem Knick kommt, sagt er mal, hey, ich habe dich gekannt, bevor ich dich im Mutterleib gezeugt habe. Bereits da, bereits vor unserer Zeugung, vor unserer Geburt, sind wir überschüttet mit der Liebe Gottes. Und nach dem Crash mit den Baalspriestern, da macht sich der Elia aus dem Staub, weil er die Nase voll hat. Und er geht in die Wüste, um zu sterben. Sehr bildhaft beschrieben, er legt sich unter einen Ginsterbusch, hat er wenigstens ein bisschen Schatten und da will er sterben. Und dann kommt ein Engel und rüttelt ihn wach, sagt, hält ihm keine Predigt, hält ihm keinen Vorwurf, der macht auch kein Motivationstraining mit dem und sagt, hier, iss und trink. Steht ein Krug Wasser, ein Leibbrot. Dann legt sich Elia wieder hin, denkt, man muss ja nicht mit leerem Magen sterben und legt sich wieder hin, um gemütlich weiter zu sterben. Dann kommt der Engel nochmal nach einiger Zeit, sagt, iss und trink, du hast einen weiten Weg vor dir. Und dann macht sich Elia auf den Weg. Und er geht zu dem Gottesberg schlechthin, er geht zum Sinai, zum Berg Horeb. 40 Tage, sagt die Bibel, war er unterwegs. Und dort erlebt er etwas, was nur sehr, sehr wenige Menschen in der Bibel erleben. Eine persönliche Gottesbegegnung. Er steht in einer Felsspalte und Gott zieht vorbei. Aber erst kommen Vorbeten, es kommt Wind. Ja, da heißt es, da zerreißt die Felsen. Ja, dann kommt ein Erdbeben und die Felsen fallen runter. Dann kommt Feuer. Und das alles erschüttert den Elia nicht. Dann kommt ein sanftes Sausen. Den Elia verhüllt sein Ansicht, weil er merkt, Gott ist da. Und Gott lässt den Elia seine Gegenwart spüren, weil er weiß, das ist das, was der Elia jetzt braucht, dass der weiterkommt. Das hat Gott sonst mit praktisch keinem gemacht. Mose durfte Gott mal hinterher schauen. Ja, weil Mose das brauchte. Mose war einer, der musste was sehen. Elia musste fühlen. Aber die Begegnung, die Elia hier mit Gott hat, die ist so intensiv, dass Elia sich umkrempelt und sich erneut auf den Weg macht. Und es ist auch heute so, dass wir Gottes Gegenwart erfahren dürfen. Vielleicht nicht so intensiv oder die meisten sicher nicht so intensiv wie der Elia. Und trotzdem dürfen wir Gottes Gegenwart erfahren durch seinen Geist, der uns innerlich berührt. Und gerade solche Gefühlstypen, die erfahren sowas ganz, manchmal ganz intensiv. Ich weiß nicht, kennt ihr einen heiligen Schauer? Wenn es einen so in einem Lobpreis, in der Predigt oder im persönlichen Gebet oder im Gebetsgruppe, so wie kalt den Rücken runterläuft. Aber nicht kalt den Rücken runterläuft, sondern es geht dir durch und durch. Ja, oder dass ihr ein besonderes Wort euch anspricht, das ihr lest, wo man sonst nur drüber liest, und es geht dir durch Mark und Bein. Ich weiß noch, vor Jahren, als so für mich die Frage war, wo geht es eigentlich hin mit deinem Leben? Was ist dein Weg? Da bin ich auf diese banale Bibelstelle gestoßen, kommt auch hier aus dem Elia-Text. Wie lang hinkt dir auf beiden Seiten? Hä? Und da ist mir klar geworden, und das hat mich so getroffen. Weil mir klar geworden ist, Markus, ich habe einen Weg für dich bereit und jetzt entscheide, welchen Weg du gehst. Das ist okay. Das kann kein anderer nachvollziehen, jeder andere sagt, ja, okay. Und dir geht es selber durch Mark und Bein. Den Zuhörern bei der Pfingstpredigt, denen ging es so. Da heißt es, in unserem Lutherdeutsch heißt es, es ging den Menschen durchs Herz. Wörtlich, das schreibt kein Mensch im Deutschen, heißt, es zersägte ihnen das Herz. Ja, so intensiv war das, war die Berührung, die sie hatten. Ja. Oder du hast eine intensive Erfahrung mit Gott durch die Begegnung mit einem anderen Menschen. Durch eine Begegnung, wo Gott dir jemanden in den Weg gestellt hat. Ja. Und Gott geht ja bei dem Elia so weit, das hat jetzt mit dieser Geschichte heute nichts mehr zu tun, dass er sogar mit dem Feuerwagen in den Himmel entrückt wird. Ja. Das ist auch sonst keinem passiert. Aber an dieser Geschichte vom Elia, da wird es für mich deutlich, mit welcher Leidenschaft, welche Intensität Gott in die Beziehung zu einem Menschen gibt. Er investiert alles in eine Person. Und bei dem Elia, finde ich, da zieht er wirklich alle Register. Und so ist aber Gottes Geschichte mit uns Menschen generell. Der Elia ist nur einfach ein super Beispiel, weil das ist alles irgendwie in 3 Kapiteln oder 4 Kapiteln sehr komprimiert erzählt. Weil letztendlich ist es ja so, dass wir Menschen seit Adam vor Gott weglaufen. Ja, aus Eigensinn, aus Ignoranz, aus Frust oder wie auch, warum auch immer. Wir gehen unsere Wege, ohne nach Gott zu fragen. Und Gott geht uns nach und schafft immer wieder Punkte, an denen wir innehalten können. Innehalten, um zur Besinnung zu kommen. Innehalten, um unser Leben zu überdenken. Innehalten, um umkehren zu können. Es gibt Land auf, Land ab verschiedene Leute, die sind der Meinung, die jetzige Zeit wäre ein Fingerzeig Gottes. Das haben bestimmt auch viele gesagt von den beiden Weltkriegen oder von der spanischen Grippe oder von anderen, vom Tsunami da vor ein paar Jahren hinten, wo war es, in den Philippinen, oder Thailand war es, Entschuldigung. Und vielleicht ist es so. Ich weiß es nicht. Und ich würde das auch nie behaupten. Aber wenn es so ist, dass so ein Ereignis ein Fingerzeig Gottes ist, dann ist er nicht für die ach so böse Welt, sondern dann ist er für dich. Für dich, der du das erkannt hast. Weil Gott geht dir nach und Gott liebt dich. Und wenn ich in etwas den Fingerzeig Gottes erkenne, dann geht es um mich, um meinen Glauben, um meine Beziehung zu Gott. Zu Gott dem Vater, zu Gott dem Sohn und zu Gott dem Heiligen Geist. Und das macht diese ganze Sache, diesen ganzen Fingerzeig unangenehm, unbequem. Weil ich mag das nicht, wenn jemand in mein Leben reinredet. Ja, da müsste ich mich ja eventuell bewegen oder verändern. Es ist viel bequemer, auf andere zu zeigen. Der braucht das. So nach dem Motto, super Herr Pastor, klasse Predigt. Schade, dass die mein Nachbar nicht gehört hat. Ja? Oder noch einfacher ist, auf die allgemeine Verderbtheit der Welt zu zeigen. Klar, die Welt braucht das. Und klar ist die Welt verdorben. Doch darum geht es nicht. Sondern es geht um mich und um Gott oder es geht um dich und Gott und seine Beziehung zu ihm. Gott stellt den Elia in die Felsspalte und die Vorboten Gottes, der Sturm, das Erdbeben, das Feuer, die erschüttern den Elia nicht. Die berühren ihn nicht. Vielleicht hat es ihm ein bisschen Angst gemacht, steht nicht da. Aber das Sanfte, das packt ihn. Die reine Gegenwart Gottes, die geht ihm durch und durch. Und Gott weiß ganz genau, wo er den Elia berühren kann. Und Gott tut es nur, weil er den Elia verändern möchte. Der Elia hätte auch ganz anders reagieren können. Ja, schade, dass das der Ahab und der Isabel nicht erlebt haben. Die hätten sich jetzt verändern können. Nein, die Erfahrung, die war nur für den Elia. Und wenn wir eine Erkenntnis oder eine Erfahrung haben oder machen, dann ist die für uns gedacht. Dass wir bessere Nachfolger Jesu werden. Und wenn wir bessere Nachfolger Jesu werden, dann wirkt sich das aus. Da bin ich überzeugt. Gott gibt alle Liebe an dich. Er gibt alle Liebe an uns. Und er kämpft Leidenschaft für und um uns. Um in dem Bild von einem Bild vom Anfang nochmal reinzukommen, Gott ist unser größter Fan. Und er tut alles. Wirklich alles. Er ist bei jedem unserer Spiele im Leben mit dabei. Live. Und er investiert alles für dich und mich und er wartet auf unsere Reaktion. Davon möchte ich dann nächste Woche reden, unsere Leidenschaft für Gott. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Und wenn er mit
Posaunenklang.
Auf diese Erde wiederkommt, will ich geheiligt vor ihm stehen, um vor dem Thron ihm anzusehen.
Du allein sollst Zentrum sein, die schwache Macht, deine Liebe stark. Selbst im Sturm bist du Herr, Herr der Welt. Du allein sollst Zentrum sein, die schwache Macht, deine Liebe stark.
Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinem Leib, in meinen Sinnen. Wachse in mir mit deiner Güte, in deiner Reinheit, in deiner Demut, in deinem Eifer, in deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes.
Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte. Er nahm die Schuld dieser Welt auf sich und er starb am Kreuz, dort auf Golgatha. Er ist Herr über alle Dunkelheit und er lebt. Jesus ist der Sieger, denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt. Er, der Retter dieser Welt. Für sein Lob stehen wir auf und wir singen es laut. Preist den Herrn, Jesus Retter dieser Welt.
Und wir singen es laut.
Preist den Herrn. preist den Herrn, Jesus Retter dieser Welt.
Halleluja, lobt den Herrn, ihr seine Diener. Lobt seinen herrlichen Namen. Ja, der Name des Herrn werde gepriesen, jetzt und in aller Zukunft. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie untergeht. Überall werde der Herr gelobt. Er herrscht über alle Völker. Seine Macht und Hoheit überragt den Himmel. Einzigartig ist der Herr. Niemand im Himmel und auf der Erde ist ihm gleich. Sein Thron steht hoch über allen Thronen. Und doch sieht er, was in der Tiefe vor sich geht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Zum Herzen will ich dir danken, vor allem Menschen singe ich dir. Vor deinem Tempel will ich anbeten, ich will dich preisen, gütiger Herr. Ich rufe und du erhörst mich. Gib's meiner Seele Stärke und Kraft. Du siehst mich, wenn ich voll Angst bin. Hältst meine Hand fest, ehe sie erschlafft. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Vor allen Menschen singe ich dir. Vor deinem Tempel will ich anbeten, ich will dich preisen, gütiger Herr. Auch Herrscher sollen dir danken, du leite nach deinem Wort. Doch Ehre steht dir allein zu. Den schickst du fort. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Vor alle Menschen singe ich dir. Vor deinem Tempel will ich anbeten. Ich will dich preisen, gütiger Herr. Willst du erhören? Die Stolzen aber siehst du von fern. Herr, ewig ist deine Güte. Ich will dir danken, dir meinem Herrn. Von ganzem Herzen will ich dir danken. Vor alle Menschen singe ich dir. Vor deinem Tempel will ich anbeten, ich will dich preisen, gütiger Herr.
Amen.
Ja, ich würde euch einladen, aufzustehen und Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.